Bei seiner großartigen Vorstellung hat meine Frau wahrscheinlich gedacht um alles in der Welt. Hoffentlich arbeitet er nicht so wenig wie der Manfred, wenn er in Rente ist. Heute Morgen fiel mir ein Lied ein, das mir den ganzen Tag durch den Kopf gegangen ist. Es ist ein ziemlich altes Lied und ich weiß nicht, ob irgendjemand es kennt. Da heißt es im ersten Vers: Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit gespült ans Erdeneinland, voll Unruh und voll Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Heimat, irgendwie ist das ein bittersüßes Wort. Wenn ich das Wort höre, da berührt mich das irgendwie ein bisschen seltsam. Der Grund dafür ist vielleicht, weil ich mit Bildern von einer verlorenen Heimat aufgewachsen bin. Mein Vater war Flüchtling, wie fast ein Drittel der Bevölkerung der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Andere haben Heimat nicht auf diese Art und Weise verloren, sondern dadurch, weil sie sie in einer Beziehung gesucht haben und furchtbar enttäuscht worden sind. Manche haben Heimat in der Gemeinde gesucht. Aber ich muss ganz ehrlich sein, auch eine Gemeinde garantiert nicht echte Heimat. Warum eigentlich? Auch wenn sich das hart anhört, ich glaube, all diese Dinge sind letztendlich ein falsches Fundament. Heimat findet man nicht an einem bestimmten Ort. Heimat findet man nicht in irgendeiner irdischen Beziehung. Heimat findet man auch nicht in einer Gemeinschaft. Paulus sagt im Philipperbrief im 3. Kapitel im 20. Vers: Unsere Heimat ist im Himmel. Was heißt das? Wie können wir das für dieses Jahr 2013 nutzen? Dazu sagt uns die Jahreslosung ein bisschen was in der Kontext, den wir gerade eben gehört haben, als Willi ihn vorgelesen hat. Hebräer 13, Vers 14 ist diese Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, wie es bei Luther heißt. Oder in der guten Nachricht: Auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir erwarten die Stadt, die kommen wird. Oder die Neues Leben Bibel, sehr schön: Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Genau das ist es. Das ist, was dieser Vers zum Ausdruck bringt. Und der ganze Textzusammenhang, der sehr wichtig ist für diesen Vers, wie es übrigens bei den meisten Versen der Bibel ist, der ganze Textzusammenhang macht ein paar Dinge deutlich. Zunächst mal Vorsicht vor falschen Versuchen, Vorsicht vor falschen Versuchen. Was tun wir, wenn wir keine Heimat haben, wenn wir irgendwie nicht dazugehören? Manche versuchen das dadurch, dass sie Einheimische heiraten oder indem sie sich einfach versuchen, irgendeiner Art und Weise anzugleichen. Auch viele Christen versuchen das und davon spricht der 9. Vers. Sie versuchen es dadurch, dass sie sagen: Das darfst du nicht essen, also essen wir alle das Gleiche. Wir kleiden uns alle in einer bestimmten Art und Weise, wir singen bestimmte Lieder und andere nicht. Und wir haben womöglich auch noch obendrauf einen frommen Ausdruck, der genau passt für unsere Gruppe. Irgendwie ist das absurd. Das ist offensichtlich schon damals ein Problem gewesen, ist nicht nur heute so. Falls wir uns an das letzte Jahr noch erinnern, ist ja schon einige Zeit her, dann zeigt es doch eines. Das Leben ist hart. Und mit solchen Kinkerlitzchen kommen wir nicht weiter. Die helfen uns überhaupt nicht, dass wir uns an bestimmte Formeln halten. Wir machen uns letztendlich damit nur lächerlich. Das sagt der Schreiber hier im 9. Vers. Was dann? Die Gegner der Christen werfen uns ja vor, dass wir die Menschen nur auf das Jenseits vertrösten. Uns geht's natürlich relativ gut, da macht es nicht sehr viel Sinn, wenn wir das tun würden. Aber ich bin vielen Leuten begegnet, wo das ganz anders ist. Ich habe Situationen erlebt, wo Christen nur deswegen, weil sie Christen sind und weil sie sich nicht an die örtlichen Götter gehalten haben, totgeschlagen worden sind. Nur deswegen, weil jemand sich zu Jesus gehalten hat, ist er ausgeschlossen worden aus seiner Gemeinschaft und hat am Hungertuch genagt. Es ist eine Illusion, wenn wir glauben, wir könnten in dieser Welt alles gut machen. Und bei manchen Leuten, in manchen Situationen, wo ich bin, obwohl wir als Kirche unheimlich viel machen, um Leuten zu helfen, auch praktisch zu helfen. Aber in einer ganzen Menge Situationen, da hat wirklich nur eine Botschaft Sinn. Und das ist, das Schlamassel hier ist irgendwann zu Ende. Das Beste kommt erst noch. Und das Beste findest du nur bei Jesus Christus. Darum geht's in dieser Jahreslosung. Wenn wir uns nicht solchen falschen Versuchen annähern wollen, was tun wir dann? Am besten ist, dass wir uns auf eine gute Basis stellen. Da heißt es im 12. Vers, Jesus hat außerhalb der Stadt gelitten, draußen vor dem Tor. Hört sich ehrlich gesagt nicht besonders einladend an. Vor allen Dingen, wenn es hier gesagt wird, deswegen wollen wir hinausgehen zu ihm und mit ihm Schmach leiden. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Ich bin außen vor gewesen. Zunächst mal, weil ich aus einer armen Familie kam. Dann bin ich außen vor gewesen, weil ich zu brav gewesen bin. Und letztendlich war ich außen vor, weil ich Christ gewesen bin. Nicht sehr schön. Und der Text fordert uns nun auf, dass wir draußen vor sein sollen. Viele Christen entwickeln, wenn sie so etwas lesen, so eine Art Bunkermentalität. Wir halten uns zusammen in unserer kleinen Gruppe. Wie ich das in einer Stadt gesehen habe, in Amerika, Pepsi-Cola hieß nicht Pepsi-Cola, die hieß Pensacola, aber das hört sich so gut an mit Pepsi-Cola. Auf jeden Fall, meine Frau und ich fuhren da in die Stadt rein, wir hatten da am Abend einen Missionsvortrag und als wir da reinfuhren, Florida, haben wir gesagt, ach, vielleicht haben sie hier auch so einen Amusement Park, sowas wie Disneyland hier in der Stadt, so in Kleinformat. Da war nämlich so eine Burg aufgebaut mit Schießscharten und allem drum und dran. Und als wir ein kleines Stück weitergefahren bin und ich das Ding von nahe gesehen habe, habe ich festgestellt, das war kein Vergnügungspark. Das war eine Kirche. Stellt euch einmal vor, was für eine innere Haltung die Christen gehabt haben, die dorthin gegangen sind, um Gott anzubeten. Ich habe sie nicht getroffen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wie sie sich gefühlt haben. Wir sind die Heiligen und der Rest da um uns rum, das ist die böse Welt. Und wir müssen uns verteidigen. Hoffentlich kommt keiner von ihnen rein. Die haben den Text hier völlig missverstanden. Darum geht es nicht bei dem draußen vor, dass sie sagen, wir sind diese eine Gruppe und wir wollen mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Entscheidend ist die Person, zu der wir gehen. Entscheidend ist, an wen wir uns halten. An Jesus Christus. Und nicht an irgend so ein komisches Verständnis von Christentum. Er ist die beste Grundlage. Er ist sicher im Sturm der Zeit. Er gibt uns eine klare Blickrichtung. Er hilft uns, heilig und rein zu sein und so mit ihm zu leben. Er ist derjenige, der uns zu einer wahren Heimat führt. Was bedeutet das für das neue Jahr? Ich möchte Ihnen drei Leitfragen für dieses Jahr weitergeben und ich schaue vor allen Dingen auf die letzten vier Verse des Textes, die wir gehört haben, ab Vers 13. Die erste Frage ist die: Schaust du den Tatsachen ins Auge und handelst du entsprechend? Schaust du den Tatsachen ins Auge und handelst du entsprechend? Wir haben gerade eben diese Verse 12 und 13 gehört. Da wird unter anderem gesagt, dass es überflüssig ist, Opfer zu bringen, weil Jesus alles darum für uns getan hat. Da wird gesagt, und deswegen wollen wir zu ihm stehen, egal was geschieht. Um das, was der Schreiber vorher dargestellt hat, nochmal zusammenzufassen, die Antwort ist nicht mehr Religion. Die Antwort ist nicht eine bessere Methode, sondern die Antwort ist eine engere Beziehung zu Jesus Christus. Darum geht es. Darum geht es gerade auch in dem neuen Jahr. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wählst du die richtige Ausrichtung? Wählst du die richtige Ausrichtung? Wir haben den Vers schon ein paar Mal gehört. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Hier in dieser Welt sind wir nur Fremde. Petrus sagt es in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel im 11. Vers. Wir sind hier nur Gäste und Fremde. Wir gehören nicht dazu, zu dieser Welt. Und es ist natürlich so, wenn unsere Heimat im Himmel ist, dass wir hier dann irgendwie nicht dazugehören. Übrigens, wenn wir hier nicht bleiben, dann sollten wir uns nicht so verhalten, als ob wir für immer hier sind. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen, weil es sich vielleicht ein bisschen kompliziert angehört hat. Wenn wir hier nicht bleiben für immer, dann sollten wir uns nicht so verhalten, als ob wir für immer hier bleiben. Ich sage das auch deswegen, weil viele Christen sich darauf in erster Linie ausrichten. Wie kann ich es schaffen, dass ich es ein bisschen länger hier mache? Irgendwie stimmt es nicht mit dem zusammen, was wir glauben. Dieser Satz übrigens ist etwas völlig anderes als mit dem Ende ist alles aus. Das meint dieser Vers nicht. Dieser Vers meint, dass für unser Leben wir einen Fixpunkt haben sollten, der außerhalb unseres Lebens ist. Ein Fixpunkt, an dem wir ausgerichtet sind. ein Fixpunkt bei Gott, der unser Handeln jetzt bestimmt. Wenn jemand im Management-Kurs durchmacht, da gibt es einen Satz, und der ist: Bedenke, was getan wird vom Ende her. Und genau das sagt dieser Vers her. Denk daran. Du bleibst nicht hier. Da ist eine zukünftige Stadt, da ist eine Heimat im Himmel. Und jetzt organisiere dein Leben heute dementsprechend. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das mehr tun, dann wird sich manches in unserem Leben, unseren Lebensumständen ändern. Ich bin davon überzeugt, da würden wir vieles ganz anders angehen. Gemeindeleiter reden, so wie Manfred es heute Morgen getan hat, öfters mal über Geld. Ehrlich gesagt, wenn unsere Heimat im Himmel ist, dann ist es überhaupt gar keine Frage. Denn wozu soll ich das Geld hier ausgeben, wenn ich sehr viel sinnvoller in meine Heimat investieren kann? Und da gibt es viele andere Dinge. Meine Zeit, all das, was ich tue. Manche sehen vielleicht verrückt aus. Ich weiß, ich mache manche verrückte Sachen. Aber der Grund dafür ist, weil unsere Heimat nicht hier ist. Weil es im Himmel ist. Wenn ich alles nur für hier ausrichte, wenn ich nur krampfhaft mich darum bemühe, noch ein paar Monate, noch ein paar Jahre länger dran zu hängen, was bringt es? Wählst du die richtige Ausrichtung? Und die dritte Frage: Ziehst du die richtigen Konsequenzen? Ziehst du die richtigen Konsequenzen? Ich lese diese letzten zwei Verse nochmal, weil es wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen ist. Da heißt es: Durch Jesus wollen wir Gott in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen mit unserem Beten und Singen uns zu ihm bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und euch gegenseitig zu helfen. Das sind die Opfer, die Gott Freude machen. Dieser ganze Text und dieser Vers, dass wir auf diese zukünftige Stadt warten, das bedeutet nicht, wir sitzen uns einfach hin und wir legen die Hände auf den Schoß, in den Schoß und warten, bis das Ende kommt oder bis Jesus Christus wiederkommt. Sondern der Schreiber sagt hier, das bedeutet, dass wir tun, was Gott gefällt. Und was Gott gefällt, sind zwei oder drei Dinge. Es gehört dazu, dass wir anderen dienen, dass wir anderen helfen. Das ist einer der Dinge, die hier erwähnt werden. Und es gehört dazu, dass wir Dankopfer bringen. Ein seltsames Wort, Dankopfer bringen. Ich meine, wir leben nicht im Alten Testament, wo es die ganzen verschiedenen Opfer gegeben hat. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, Dankopfer bringen bedeutet, dass wir aus Prinzip Gott danken und nicht, weil wir uns danach fühlen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht danach fühlen dürfen, natürlich. Aber dass wir unser Danken nicht an unseren Gefühlen ausrichten, sondern das zum Prinzip unseres Lebens machen. Ich bin davon überzeugt, obwohl ich eure Lebensumstände nicht von jedem so detailliert kenne. Aber es sind garantiert einige hier, wenn die nur danken würden, wenn sie sich danach fühlen, dann hätten sie überhaupt keinen Grund, je zu danken. Weil sie nicht gerade ein einfaches Leben haben. Dankopfer heißt, dass ich Gott danke, auch wenn mir nicht danach zumute ist. Wie geht es? Ist es nicht unaufrichtig, wenn man das macht? Nee, ist nicht unaufrichtig. Es ist gehorsam. Denn es gibt keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, danke, wenn es danach zumute ist. Danke, wenn du allen Grund dazu hast und sonst nicht. Sondern Gott sagt, dass wir ihm Dank opfern sollen. Das heißt, ihm auch dann danken, wenn es uns was kostet. Auch dann danken, wenn wir uns nicht danach fühlen. Ich habe das schon getan, hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe das schon getan. Ich habe zu Gott im Gebet schon gesagt, ich danke dir jetzt, auch wenn ich mit den Zähnen knirsche dabei, auch wenn mir es überhaupt nicht dazu nachzumute ist, und zwar einfach deswegen, weil du gesagt hast, dass ich es tun soll. Und übrigens, falls ihr wissen wollt, wo das steht, Epheser 5, Kapitel 20, Kapitel 5, Vers 20, sagt Gott Dank alle Zeit und für alles. Dank Opfern. Es gibt eine ganze Menge Dinge. Ich sage nicht, es ist großartig, wenn es nicht großartig ist. Das ist Blödsinn. Aber ich sage Danke, auch wenn es nicht danach aussieht. Vielleicht wäre das eine gute Vorbereitung für das Mahl des Herrn, das wir nachher miteinander feiern wollen. Dass wir das in der Stille füreinander tun, miteinander tun. Dass wir Gott danken, dass er eine Heimat für uns vorbereitet hat. Danken, dass er einen Platz hat, wo es kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr gibt, wie es in der Offenbarung in Kapitel 21 heißt. Ihm dafür danken, dass ein Tag kommt, wo er alles neu macht. Auch für dich, auch für mich. Darum geht's in dieser Jahreslosung. Und wenn wir das tun, glaube ich, dass wir auch froh das Mahl miteinander feiern können. Uns vielleicht dabei erinnern an das, was Johannes in der Offenbarung gesagt hat, im 19. Kapitel, im 9. Vers. Freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das ist diese himmlische Heimat, von der dieser Vers spricht. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Großartiger Hinweis für dieses neue Jahr. Wollen wir miteinander beten und dann nochmal miteinander singen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir bei dir eine Heimat haben. Eine Heimat im himmlischen Licht. Danke, dass du sie für uns nicht nur vorbereitet hast, sondern dass wir schon jetzt so leben dürfen, dass wir etwas widerspiegeln davon, zu wem wir gehören und wo wir hingehen, was unser Leben bestimmt. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast. Wir danken dir, dass du uns auch jetzt hineinführst in das Mahl, das du gestiftet hast. Amen. Wollen wir das Lied 300